Okay, liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr so zahlreich da seid und dass die Tür immer noch auf und zu geht. Das freut mich. Ja, wir sind hier also sehr gut vertreten. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der da ist. Und auch für jeden, der im Internet dabei ist. Ich freue mich, dass so viel Interesse auch in unserer Zeit ist, wo alle wissen, es ist eigentlich dunkle Zeit, in der wir leben. Und dass so viel Interesse an Gottes Wort da ist. Heute haben wir ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Thema heißt, was habt ihr bei euch auf euren Zetteln stehen? Die zwei Wege. Und welches Zahlenwort steht in der Überschrift? Zwei. Und wisst ihr, das sind oft so Kleinigkeiten, die zwei Wege. Man liest das so und man denkt oft mit der Hirnhaut und merkt gar nicht, dass die Bedeutung viel mehr ist. Es gibt zwei Wege. Und ich habe heute einer Dame, die auch mit hierher kommen wollte und sich das eigentlich mir das zugesagt hat, ich habe ihr gesagt, du wirst nachher wissen, zwei Wege. Und du wirst genau wissen, welcher von den zweien richtig ist und welcher falsch ist. Und das kann ich euch jetzt schon versprechen, dass ihr am Ende wissen werdet, welcher der zwei Wege richtig und welcher Weg falsch ist. Wir werden heute reden über eine ganz wichtige Frage. Werden wenige errettet werden? Diese Frage wird an den Herrn Jesus gerichtet. Und er hat eine Antwort darauf. Der zweite Punkt ist der breite Weg. Den schauen wir uns an. Habt ihr schon mal gehört, vor etwas vom breiten Weg? Wer hat mal was davon gehört? Ja, wisst ihr, dass das diejenigen sind und fast ausschließlich diejenigen, die sich mit Gottes Wort befasst haben. Weil das lernt man so nicht an der allgemeinbildenden Schule. Ja, habe ich nie gehört. Und ich war fast 19 Jahre lang im deutschen Bildungssystem unterwegs, wenn ich jetzt rein den Schulblock nehme, wo ich im Schulsystem unterwegs war. Oder der schmale Weg, das ist der dritte Punkt. Da werden wir uns anschauen, es gibt einen schmalen Weg. Und wenn du heute auf der Straße fragen würdest, wüssten viele nichts damit anzufangen. Und ihr werdet am Ende wissen, es gibt den schmalen Weg. Und was das bedeutet, den zu gehen. Und dann gibt es Wege des Todes. Das schauen wir uns auch an. Wege des Todes. Und die Bibel sagt ganz klar, dass es diesen Weg gibt. Ja? Und dann schauen wir zum Schluss auch den Punkt an, das ist der fünfte Punkt, Aufruf und Entscheidung. Da gibt es ganz klar eine Aufforderung in der Bibel, Gott zu suchen. Und sich zu entscheiden. Das schauen wir uns an, was die Bibel sagt, für welchen Weg wir uns entscheiden sollen. Ich möchte aber vorab ein bisschen menschliche Weisheit hier von uns geben. Und ihr werdet merken, dass das schöne Sätze sind, die aber am Ende sehr leer sind, Worthülsen sind, bedeutungslos sind, nichtig sind, zu nichts zielführend sind, aber sich schön anhören. Ich habe das hier auf meinem Handy abfotografieren lassen von meiner Frau, weil ich diesen Originalzettel am Schreibtisch habe liegen lassen. Und ich lese das jetzt ein bisschen vom Handy hier ab. 4, 5 Sätze aus zum Thema Wege. Der eine Spruch heißt so, der Weg ist das Ziel. Habt ihr schon mal gehört? Der Weg ist das Ziel. Wisst ihr, bei wem ich das sehr, sehr oft gehört habe? Bei Motorradfahrern. Die setzen sich aufs Moped und sagen, der Weg ist das Ziel. Sie fahren irgendwo hin, oft wissen sie gar nicht genau, welchen Weg sie fahren. Hauptsache Sonnenschein und es macht Spaß. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das Spaß macht. Wisst ihr, als ich ein junger Mann war, da hatte ich so richtig schöne blonde Haare. Versteht ihr noch? Ja, ist lange her. Ja, und da habe ich mir eins gewünscht, dass ich ein Cabrio kaufe. Und mit einer hübschen Blondine neben mir, also da kannte ich meine Frau noch nicht, ja, so, dass ich dann mit ihr, mit einem Cabrio das Bröltal runterfahre. Da habe ich mal gewohnt, ja, so, dass ich dann da so fahre, weißt du, und nicht schnell, sondern einfach schön und genießen, so cruisen durch die Gegend. Der Weg ist das Ziel. Man hat eigentlich keins. Man fährt aber, weil es schön ist, auf diesem Weg. Aber Wir wissen, wenn wir ein bisschen weiter denken, ein schöner Satz, aber es ist auch, man kann auf, mit diesem Motto sein Leben vergeigen, verbrauchen, vertrödeln. Ja, wie viele Menschen wissen nicht, sind ziellos, sind 35 und wissen nicht, was sie werden sollen. Ohne Scherz, kenne ich viele. Ja, da macht man sich echt Sorgen. Bin ich echt dankbar, dass meine Kinder schon wissen, was sie werden wollen. Ja, also, und da gibt's Leute, die wissen ihr Leben lang nicht, wo ihr Platz ist, sind laufend nach der Suche, nach dem Sinn des Lebens und sagen, der Weg ist das Ziel, haben aber das immer noch kein Ziel vor Augen. Dann gibt's einen anderen schönen Spruch. Wenn der Weg schön ist, lasst uns nicht fragen, wohin er führt. Ja, ist auch ein schöner Spruch. Ich muss sagen, die Sprüche, die haben irgendetwas, ja, auch wenn die absolut Blödsinn sind, ja. Wenn mir etwas Spaß macht, heißt es noch lange nicht, dass das gut ist für mich. Das kennen wir zum Beispiel im Bereich Drogenkonsum oder Alkohol. Das macht ja Spaß, auch ein bisschen was über den Durst zu trinken. Aber wir wissen alle, dass der Körper nachher sich heftig dagegen wehrt dass das gar nicht gut findet und dass es auf lange Sicht auch zu Gesundheitsschäden führt. Wenn der Weg schön ist, lasst uns nicht fragen, wohin er führt. Und so kann man das auch im moralischen Bereich sehen oder auch im finanziellen Bereich, ja. Wenn man jetzt im moralischen Bereich sagt, Mensch, da habe ich eine ganz, ganz hübsche Nachbarin, ich will mal mit der Kaffee trinken gehen, ja. Ob das gut ist für meine Ehe? Wenn man dann das Motto hat, wo gesagt wird, lasst uns nicht fragen, wohin er führt, nicht klug, weil ich weiß, wohin das führt, wenn es zu weit geht, ja. Oder wenn man sagt, ich will reich werden. Ja, das hört sich so schön an. Ich will reich werden. Das ist mein Ziel des Lebens. Und ich kenne viele Menschen, die das zum Ziel hatten, die aber über diese Idee, dass sie nicht gefragt haben, ob das koscher ist, ob das gut ist, in ganz große Fehler und Fallstricke gekommen sind. Sie haben vielleicht den Reichtum gewonnen, aber alles andere verloren. Ich kenne einen Kanadier, der hat einen Hof voller teurer Autos stehen und dann stand er ganz traurig in dem ersten Stockwerk seiner Villa und sagte seinem Besucher, schau mal, all die Autos, gehört alles mir. Und er hat ein Grundstück, soweit das Auge reicht, ganz toll. Aber dann sagt er, meine Familie ist nicht mehr da. Und wenn ich jetzt nochmal wählen könnte, hätte ich alles dafür hergegeben, dass ich meine Familie wieder hätte. Er hat sie verloren. Also wenn du nicht fragst, wohin dieser Weg führt, führt er in eine Sackgasse. Aber schön, der Satz, nicht? Der heißt so, wenn der Weg schön ist, so lasst uns nicht fragen, wohin er führt. Ich will es andersrum sagen, lasst uns fragen, wohin er führt. Das ist klug, oder? So, wir können ja aus Fehlern anderer lernen, nicht unbedingt aus den eigenen. Das ist immer so schmerzhaft, ja? Und wisst ihr, was so schön ist an der Bibel? Wir können aus den Fehlern der ganzen Menschheitsgeschichte lernen. Man muss nicht die Fehler selbst begehen. Man kann aus den Fehlern anderer lernen. Das macht uns klug. Die Bibel ist ein Bildungsbuch und da können wir draus lernen. Oder ein weiterer Satz. Geh deinen Weg. Hört sich schön an, ne? Jetzt will ich mal fragen, ich werde die Betonung ein bisschen anders machen. Und da merken wir schon, der gleiche Satz, oh, ist schon was anderes. Wenn ich anders sage, geh deinen Weg. Das wird meiner Frau gar nicht gefallen, wenn ich sage, ich gehe meinen Weg. Die hat nämlich geglaubt, dass wir den gemeinsam gehen. Oder? Geh deinen Weg. Verwirkliche dich selbst. Und zieh dir die Scheuklappen an. Guck nicht rechts und links und interessier dich für keinen anderen. Geh deinen Weg. Kann man auch so verstehen. Ja, und wir werden heute sehen, dass der eigene Weg nichts anderes ist als der breite Weg. Das werden wir uns auch anschauen. Oder einen religiösen Spruch. Vielleicht mal gehört. Alle Wege führen in den Himmel. Wisst ihr, wer über diesen Satz lacht? Wer das Original kennt, der weiß, das ist eine Lüge. Aber hört sich schön an. Lügen hören sich immer schön an, bis man merkt, dass es eine Lüge ist. Wie oft hat es im Leben so eine Situation gegeben, dass man glaubte, das wär richtig, diesen Weg zu gehen oder einen Rat zu befolgen, und am Ende war man der Betrogene. Ich kann euch eine Sache sagen, ich habe einen Freund, ja, der hat mich mal verführt, eine große Geldanlage mal zu machen. Am Ende stand ich da mit einigen 100.000, die ich verloren habe. Es waren 18 harte Jahre, morgens früh aufstehen, spät arbeiten. Ich habe oft doppelt so viel gearbeitet wie andere oder als andere, um da rauszukommen. Zum Teil habe ich zu Gott nur geschrien, sage ich: Gott, schenk mir Kraft, da rauszukommen. Und das habe ich dann gefeiert mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Haben wir extra ein Schiff gebucht und sind, als wir in Kanada waren, da gibt es so einen Indian Arm bei Vancouver. Das haben wir extra gebucht und dann habe ich auf dem Schiff gesagt, meinen Kindern: Jetzt sind wir frei, wir haben es geschafft. 18 Jahre. Ja. Und der hat mir gesagt: Andreas, wenn du das machst, wirst du reich. Wisst ihr, was die Konsequenz war? Ich merkte ein, zwei Jahre später schon, dass das Betrug war und musste 18 Jahre lang Schulden zahlen. Ich habe gemerkt, ich war betrogen. Das ist bitter. Und wie viele Menschen glauben, alle Wege führen in den Himmel und werden am Ende feststellen, stimmt gar nicht. Sie sind am Ufer des Feuersees angekommen, der mit Feuer und Schwefel brennt, und können nicht zurück. Sie sind betrogen. Ja, also wir haben uns mal ein bisschen menschliche Weisheiten angeschaut. Jetzt wenden wir uns aber der Bibel zu und schauen uns den ersten Punkt an. Das Thema heute, die zwei Wege. Wer möchte den ersten Satz lesen? Und Willi, wenn ich dich nochmal bitten darf oder jemanden von euch im Internet, wenn wir jetzt lesen, ob ihr es gut hört, zeigt mir dann den Daumen, dass der Techniker nebenan sehen kann, dass das gut rauskommt. Wer möchte lesen? Bitte, Andi.
Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihm: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen, das nicht können. Lukas 13, 23.
Sehr schön. Konnte man das hören, ja? War das gut? Konnte man das hören, wenn Andi gelesen hat im Internet? Ich hoffe, ja. So, dann schauen wir uns diesen Vers mal ganz genau an. Einer fragt Jesus, hier steht, es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Und ich möchte euch fragen, ist das eine gute Frage? Sagt mal, ist es eine gute Frage, wenn man an den Himmel denkt? Wie viele werden im Himmel sein? Ich finde die Frage sehr klug. Werden alle im Himmel sein? Liebe Freunde, es gibt sogar Pastoren, die Gott und sein Wort so wenig kennen, dass sie behaupten, alle kommen in den Himmel. Ganz interessant, der Herr Jesus war ganz anderer Meinung. Der Schöpfer Himmels und der Erde spricht mehr über die Hölle als über den Himmel in der Bibel. Wie kann das denn sein, dass es Pastoren gibt, die sowas behaupten? Tragisch, nicht wahr? Und hier hat jemand eine ganz clevere Frage. Werden es viele sein oder werden es wenige sein, die gerettet werden? Und ich möchte fragen, wenn schon jemand fragt, werden es wenige sein, was schwingt dort im Herzen des Fragenden mit? Werde ich dabei sein? Ja. Und was noch? Werden es wenige sein? Wer fragt so? Da hat jemand die Vermutung, da hat jemand die Befürchtung, es werden wahrscheinlich wenige sein. Jesus predigt, wie man in den Himmel kommt, und da hat einer, der richtig clever zugehört hat, die Frage, werden es wenige sein, die gerettet werden? Und er hat eine sehr kluge Frage gestellt, die Jesus ganz konkret beantwortet. Wir schauen, wie Jesus antwortet in dem gleichen Vers. Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wie wirkt diese Antwort Jesu auf euch? Jedes Wort, was Jesus sagt, müssen wir auf die Goldwaage legen. Was sagt Jesus hier? Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Was meint ihr, will er damit sagen? Dass es nicht leicht ist, ist kein Spaziergang, nicht? Ja, ich möchte euch fragen, ist Ringen eine anstrengende Sportart? Ja, und wie? Ja, Ringen, ja? Ja, Jesus nimmt nämlich hier so einen Ausdruck aus dem Sport. Vielleicht muss man auch mal im Leben ringen. Dann ist es gar nicht so unbedingt der Sport, wenn man ja Nöte hat und da rauskommen möchte. Es kann aber auch sein, dass man mal ringen muss, weil irgendein böser Mensch in deinem Leben ist. Ja, in meinem Leben habe ich oft gerungen irgendwie. Ja, bis ich mich bekehrt habe, war mein Leben ein einziges Ringen. Ja, unter Jungs, da gibt's ja ganz schnell Konflikte und ich war immer schnell dabei, mich mit irgendeinem zu streiten. Das war bis 15 Jahre so bei mir. Tatsächlich, da hat der Herr mich verändert und seitdem kann ich mich nicht mehr an Ringen in dieser Form erinnern. Aber Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt, ringt danach, dass ihr in die enge Pforte hineingeht. Und ich habe so in dem Alter, wo wir Teenager waren, in vielen Freizeiten gab es dort für Jungs, jungen Freizeiten Ringen im Angebot. Und ich sag euch, ich bin immer ganz, ganz weit mit oben gewesen und oft auch noch habe ich, das ist vielleicht ein bisschen Eigenlob, aber ich habe oft auch noch gewonnen, eine Gewichtsklasse über mir. Ja, also genug des Eigenlobs. Aber ich sag euch, nach einigen Sekunden schwitzt du und bist durchnass. Wenn der andere gut ist, noch schneller. Du musst also schnell sein und du musst ein bisschen Technik haben, aber neben der Sache unheimlich anstrengend. Wenn du dann fertig bist, du setzt dich hin und du bist noch eine ganze Stunde am Zittern. Eine ganze Stunde, alles zittert. Also das passiert dir nicht bei einer anderen Sportart. Wenn du Fußball spielst, da setzt dich hin, nach einer Stunde bist du ruhig. Aber beim Ringen zitterst du immer noch, weil jeder Muskel am ganzen Körper angestrengt war. Und Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt, wie wir nach der engen Pforte suchen sollen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Also kein Spaziergang. Wisst ihr, worüber ich mich freue? Habt ihr heute vielleicht auch gerungen, hier zum Bibelkurs zu kommen? Oder ihr, die im Internet dabei seid, habt ihr auch geschaut, oh, 19 Uhr, ja, soll ich nicht, ja, vielleicht lohnt sich das nicht, weißt du, ich mache mir einen gemütlichen Abend, ja, die Lena fährt eine Dreiviertelstunde her und der Ingo anderthalb Stunden, ja, also einige haben überlegt und die fahren nur eine halbe Stunde oder nur 5 Minuten, soll ich nicht, auch ein gewisses Ringen, ne? Wisst ihr, hin und wieder ist mein Hintern 150 Kilo schwer. Den kriege ich nicht hoch. Ja, und Jesus sagt, ringt danach. Macht euch auf die Beine und sucht, in die enge Pforte hineinzugehen. Und wenn Jesus, der Schöpfer der Sprache, solch ein Wort nimmt, ringt danach, dann ist ihm das sehr wichtig. Er hat ganz gut getroffen mit diesem Wort. Wir müssen danach ringen. Und deswegen alle, die ihr hier dabei seid, ringt danach. Jedes Mal dabei zu sein. Heute lernen wir ein bisschen, nächstes Mal noch ein bisschen und es wird mit Gott und der Bibel immer deutlicher und das Herz und die Seele kann sich entscheiden, weil ich Gott immer besser kenne durch sein Wort. Das Wort Gottes ist wie so ein Same, es geht irgendwann auf, aber es braucht eine Zeit. Schön, dass ihr also da seid. Jesus sagt also, wir sollen ringen danach. Und dann sagt er etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes eigentlich. Er sagt, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wisst ihr, liebe Freunde, es wird ein Tag kommen, der wird ganz furchtbar sein. Ein Tag, den die ganze Menschheit mitbekommen wird. Ob es ein Analphabet ist, ob es ein Ureinwohner ist von Papua-Neuguinea oder irgendwo ein Indianer, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Oder ein Eskimo, ja, oder ein Chinese, die damals noch mit Zöpfen durch die Gegend gelaufen sind vor über 100 Jahren. Ja, ist heute etwas anders, ja. Völlig egal. Es wird ein Tag kommen, wo alle Menschen von Adam und Eva angerechnet bis heute, wo sie in die enge Pforte hineinzugehen suchen. Sie wollen drängeln, sie wollen rein, aber es nicht mehr können. Und das wird ein furchtbarer Tag. Wisst ihr, was ganz, ganz schlimm war, als Russland, die Sowjetunion, zusammengebrochen ist? Da haben Leute ihre ganzen Ersparnisse verloren. Dann hat die Zentralbank erstmal gesagt, all dieses Geld, was ihr habt, kann man nur noch in, weiß ich nicht, kleinen Scheinen abholen. Ich weiß nicht mehr die Größe. Ja, also 10 Rubel oder was. Also nur noch Kleines konntest du abholen. Die großen Scheine, die war nicht mehr verfügbar. Und dann haben sich die Leute an die Banken angestellt. Hunderte Meter standen sie da. Mütterchen, Väterchen, ohne Zähne. Und Normalbürger und Leute, die schon ein Auto hatten, aber die mussten sich hinten anstellen. Und sie alle standen da und auf einmal hieß es, es gibt keine Scheine mehr. Und dann haben so viele schrecklich geweint. Meine ganzen Ersparnisse bei der Bank weg. Futsch. Sie hatten nichts mehr, konnten sich nicht mal ein Laibbrot kaufen. Das war eine furchtbare Zeit. Ich habe das damals noch in den Nachrichten gesehen, wie diese Leute geweint haben. Aber das ist noch nicht, also ein Währungszusammenbruch oder ein Systemzusammenbruch ist schon schlimm. Aber wie wird es erst sein, wenn du weißt, auf ewig verloren. Du willst in den Himmel kommen, aber kommst nicht mehr rein. Geht nicht mehr. Jesus spricht davon, dass die Tür zugehen wird. Dass nicht mehr geht. Und hier sagt er, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wisst ihr, was der Unterschied ist, wenn Jesus was sagt und ich was sage? Ich weiß nicht, wie es sein wird an der Tür zum Himmel. Ich war dort nicht. Und was der Willy Milovic singt, ja, so ein Lied, dass er mal vor der Pforte des Himmels steht und dann sagt er, ich bin eine Kölsche Jung und muss uns lache. Und dann spricht er mit dem Petrus und dann sagt der Petrus zu ihm, ja, weil du ein Kölsche Jung bist, darfst du reinkommen. Das wird ganz anders sein, liebe Freunde. Das ist eine kölsche Karnevalsvorstellung. Aber Jesus sagt, wie es wirklich sein wird. Es wird so sein, viele wollen rein, können aber nicht rein. Warum? Weil sie nicht gerungen haben, wo es ihnen gut ging, wo sie gesund waren, wo sie klar denken konnten, haben sie nicht gerungen, den Weg in den Himmel zu suchen, den zu nehmen. Haben immer, sage ich mal, sind mit ihrem Hintern sitzen geblieben. Kein Interesse. Haben gemacht, wozu sie Spaß hatten. Der Weg ist das Ziel. Lass uns nicht fragen, wohin er führt, solange es Spaß macht. Dann wollen sie rein, aber es wird nicht mehr gehen. Ja, liebe Freunde, man kann es vielleicht so sagen. Es gab mal einen Tag, wo der Mensch gesündigt hat, ganz am Anfang, Adam und Eva. Gott hat zwei wichtige Bäume, es waren viel mehr Bäume im Garten Eden. Er hat zwei wichtige Bäume gepflanzt. Wie hießen diese Bäume, die wichtigsten? Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann entschloss der Mensch, dass er der Lüge mehr glaubt als Gott. Seitdem ist die Sünde durch Adam zu uns allen gekommen. Wir sind alle unter diesem Fluch der Sünde und eigentlich unterwegs auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Alle von uns sind Sünder. Oder hat jemand irgendwie studiert, wie man lügen kann? Also ich konnte das, ich war Naturtalent von Anfang an. Ja, das ist drin in uns. Ich habe so ein Wesen, das lügt. Und wenn ich dann nicht den schmalen Weg suche, wenn ich nicht ringe, zu dem Schöpfer zurückzukommen, dann bleibt das so. Und wenn das so bleibt, werde ich einmal an der Himmelspforte stehen und nicht rein können. Auch wenn ich es so sehr möchte, da nützt mir nichts, da kannst du deinen Personalausweis nehmen und dann kannst du alle deine Tricks und alles, es wird keine Ausnahme geben. Wir kommen nachher noch, wer rein kann in den Himmel. Aber damit das nicht passiert, dass man nicht an der Himmelspforte abgewiesen ist, muss der Mensch an Jesus glauben. Und wer das tut, der darf rein. Und das ist im Prinzip die Zugangsberechtigung. Ja, heute kennen wir das alle, ja, hier geimpft, nicht geimpft und solche Sachen, ja, dann zeigt man das, ne? So, einige sind nicht geimpft und dann müssen sie einen PCR-Test oder einen Antigen-Test zeigen, ne? Und heute ist ja immer mehr so, wenn du im Fußball ist, gehst irgendwo, früher gab es Karten, ich weiß nicht, wie es heute ist, dann gehst du am Scanner vorbei, so piep, ja, kannst reinkommen, ja. Und wenn mich der Alex mitnimmt, wenn Köln spielt, nicht, und dann geht es bei ihm, piep, er geht rein und dann nehme ich meinen Personalausweis und dann halte ich dran und denke, Mensch, der Scanner ist kaputt. Er macht nicht piep. Ich habe nicht die Karte. Ich habe nicht die Zugangsberechtigung. Und so wird es bei denen sein, die nicht an Jesus glauben. Es macht nicht piep, die Pforte geht nicht auf. Kommst nicht rein. So ein kleines Beispiel, wie das so ungefähr sein wird. Und viele werden rein wollen, aber nicht können. Es kommt dieser Tag, liebe Freunde. Aber damals, was mit den Menschen passierte, mit Adam und Eva, als sie gesündigt haben, das kann man durch die bewusste Entscheidung, dass man Jesus annimmt, wieder umkehren. Gott hat einen Weg gegeben, dass man doch in den Himmel kommt, obwohl wir Sünder sind, so wie wir sind, indem wir an Jesus glauben. Und wer an Jesus glaubt, der hat die Zugangsberechtigung. Und er muss noch nicht mal so einen Pass haben, weil Jesus ihn kennt. Dann macht's Piep und du kannst durchgehen. Ich glaube, es wird ein bisschen komfortabler sein als so ein hässliches Piep irgendwo an einem Gate. Ja? Also das wird wunderbar sein. Da gibt es eine Stelle, da heißt es so, da wird Jesus sie rufen. Und wird sagen, komm her, Paul, du Gesegneter meines Vaters und erbe das Reich. Stell dir vor, der einladende Heiland steht dort und sagt, Paul, komm her, du Gesegneter meines Vaters. Mit Freude und Liebe in der Stimme, komm her. Die anderen werden ein strenges Gesicht, ein Gesicht des Gerichtes sehen. Werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Das ist ein anderer Tonfall, nicht wahr? Aber wie schön wird es für diejenigen sein, die gerungen haben und die enge Pforte gefunden haben. Also dieser Tag wird kommen. Viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Liebe Freunde, die Frage war, werden es wenige sein? Die Befürchtung war richtig. Werden es viele sein, die nicht in den Himmel kommen? Antwort, ja. Und jetzt wissen wir, viele kommen nicht rein. Ich möchte fragen, werden viele rein wollen? Ja, sagt der Text. Ich möchte fragen, Luise, werden viele reinkommen? Nein, viele werden nicht reinkommen. Die Befürchtung des Fragenden, werden es wenige sein, war richtig. Es werden wenige sein. Und deswegen müssen wir ringen. Das ist die Anwendung daraus. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, liebe Freunde. Die zwei Wege ist die Überschrift. Und jetzt haben wir den breiten Weg. Wer möchte diesen Bibelvers jetzt lesen? Ja, Luise, bitte.
Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist breit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Matthäus 7,13.
Sehr schön. Also der Herr Jesus spricht über den breiten Weg. Übrigens, hier steht Matthäus 7,13. Wir machen ja einen Bibelkurs. Wisst ihr, was das, was in Matthäus 5, 6 und 7 steht? Die Bergpredigt. Boah, ihr seid ja richtig gebildet. Ja, die Bergpredigt, das ist die wichtigste Predigt, die auf diesem Planeten gehalten wurde. Da redet Jesus über alle Bereiche des Lebens in Kurzfassung. Ganz wichtig. Und unter anderem redet er über den breiten Weg und über den schmalen Weg in dieser Bergpredigt. Und jetzt ganz wichtig, zuhören. Also, Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte, Ausrufezeichen. Also dem Herrn war es wichtig. Er hat nicht gesagt, überlegt euch, ich fände es gut, wenn ihr es macht. Ja, wir sind ja heute so weichgespült, dass wir immer so nette Worte nehmen, sagen, ich überlasse dir, das ist deine Sache. Hier sagt der Herr Jesus ganz einfach und deutlich, geht ein durch die enge Pforte. Und da siehst du, dass er energisch spricht mit dem Ausrufezeichen. Das macht ja doch was mit mir, wenn ich das höre, nicht? Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. So, liebe Freunde, schaut mal, die Bibel legt sich selbst aus. Schaut mal die Stelle eben. Eben hatten wir die Stelle Lukas 13. Ja? Und jetzt haben wir Matthäus 7. Ist der Inhalt widersprüchlich oder gleich? Der ist gleich. Eben haben wir gesehen, da hat Jesus eine andere Rede gehalten, nämlich da hat er nämlich eine Antwort gegeben, ob es wenige sind, die reinkommen, wenige sind, die errettet werden, und er sagt, viele kommen nicht rein. Also die meisten werden nicht da sein, viele kommen nicht rein. Jetzt gehen wir zur Bergpredigt, da sagt der Herr Jesus das auch, mit anderen Worten. Er sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Schaut mal das Bild daneben. Was sagt dieses Bild daneben? Ist es nicht schön gemalt? Ich fand das sehr schön. Also ich kann nicht so schön malen. Also das ist ein Freund von Fridolin, der so schön zeichnen kann. Also finde ich ganz toll. Du siehst auf dem schmalen Weg rechts, wie Leute mit erhobenen Armen freudig den schmalen Weg gehen, nicht wahr? Und links siehst du auch im Moment Freude. Die Leute sind happy, viel Gemeinschaft, breiter Weg, viele, viele Menschen, nicht wahr? Und das ist gut getroffen. Breit, viele Menschen. Schmal, wenig Menschen. Das sagt Jesus hier. Geht ein durch die enge Pforte. Weiß jemand, was Pforte heißt? Das ist ein anderes Wort für Tür, Tor oder auch Eingang. Ja? Und vielleicht kennt ihr diesen Begriff Pförtner. Das ist einer, der an der Tür, am Tor, am Gate sitzt und nur die reinlässt, die rein dürfen. Ja? So, ich war mal bei der Firma Siemens, einen kleinen Spaß. Und dann haben sie mich ganz streng da mit 7 Mann da ein bisschen so, dass sie mich nicht noch abgetastet haben, war alles. Ja, also ich musste da alles vorlegen und welches Anliegen und so weiter. Und ich hatte den Eindruck, ich wäre ein Terrorist, wie die mit mir geredet haben. Aber das war die Firma Siemens. Und da habe ich mir überlegt, weißt du was, jetzt werde ich euch eine Lektion erteilen. Ich drehe jetzt den Spieß um. Und dann sagte ich ganz bestimmend in diesem Großraum, in dieser Pforte, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Und dann merkte ich, dass einige, die am PC sitzen, auf einmal so gerade wurden, aufhörten zu tippen und auf einmal sich umdrehten. Ich sagte, Siemens ist mein Name. Behandeln Sie mich auch so. Paar Sekunden und ein Riesengelächter. Und dann wurden sie auch auf einmal entspannter, nicht? Fand ich also ganz schön. Also, Pförtner sind die, die einen reinlassen. An der Pforte, am Tor. Und hier nimmt Jesus das Beispiel, es gibt eine Tür, ein Tor, und das ist sehr schmal, wenn man da durchgehen möchte. Das ist nicht so breit, wo alle reingehen können. Es ist eine schmale Tür, wo man vielleicht nur einzeln durchkommt, wo ich nicht mit der Familie in der ganzen Breite durch kann. Erst der Papa, dann die Mama und dann die 7 Kinder, nicht? Ja, nicht alle gleichzeitig. Ich hätte es andersrum gemacht. Ich hätte beim Kleinsten angefangen, du als Erster, nicht? So, ich als Letzter. Aber da kannst du nicht so, da gehen nicht 100 Mann durch ein Tor. Das ist schmal. Und Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind, die da hineingehen. Das Verderben ist ein anderes Wort für was? Für die Hölle, für den Feuersee, für die ewige Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. Wo Entfernung von Gott ist, wo es keine Umkehr mehr geben kann, wo die ewige Strafe erfolgt an denen, die Jesus abgelehnt haben. Und wisst ihr, liebe Freunde, es ist hier keine Empfehlung. Weißt du, wenn du da durchgehst, hast du Vorteile. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir die deutsche Sprache von heute. Wenn du da durchgehst, hast du 6 Monate, kannst du auch mal irgendwo ins Kino gehen. Ja? Nein, da gehe ich nicht durch. Ich brauche kein Kino. Da kann ich auch 6 Jahre, brauche ich da nicht hin. Einige müssen alle paar Monate hin. Ja gut, dann machst du es, dann kannst du ins Kino. Ja, aber hier geht es um mehr. Hier geht es darum, ums ewige Leben. Und deswegen das energische Reden des Heilands geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Und deswegen müssen wir wissen, was der richtige Weg ist und welchen Weg wir gehen. Vielleicht ein Beispiel, was echt lustig ist, wie das so sein kann im Leben. Wir waren junge Leute. Ich war gerade verheiratet. Ich war also 22. Ich habe also früh geheiratet. Leider viel zu spät. Ich habe meine Frau so spät kennengelernt, nicht? Dann war es 22 Jahre, habe ich gewartet. War eine lange Zeit. Und da war mein Bruder, der ist ein Jahr älter. Und wir waren etwa, ich weiß nicht, 30, 35 Jugendliche in Schweden auf einer Freizeit. Und mein Bruder war der Freizeitleiter. Er ist 14 Monate älter als ich. Und ist immer so ein bisschen abenteuerlustig. Und es war am Schneien und es war Schweden und Wald und war auch sehr neblig. Also du konntest nicht sehen, hier ist Osten, weil die Sonne aufgeht, und da ist Westen, weil da war alles war Osten und alles war Westen und alles war Norden, weil alles bewölkt war und dämmerig war. Und wir haben uns völlig verlaufen. Aber es war furchtbar kalt. Und wenn du da mit 35 Mann unterwegs bist und du glaubst gar nicht, weil Schweden sehr hoch ist, geht das mit der Dämmerung schneller als hier. Das geht irgendwie schneller. Und da hat die Dämmerung uns überfallen. Und dann waren wir, mit meinem Bruder habe ich dann gestritten, habe gesagt, da müssen wir, nein, wir dürfen nicht hier hingehen. Wir sind von da gekommen. Und das ist für mich immer so etwas, ich verlaufe mich nicht im Wald. Ich verlaufe mich im C&A, meine Frau nicht. Die weiß immer, wo was ist, ne? In den Läden. Aber da kann ich ja schlecht Osten und Westen sehen in den Läden. Aber in der Natur bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ja, da achte ich immer, wie ich gegangen bin, wo steht die Sonne, welche Richtung. Und da habe ich mit ihm gestritten. Und dann war ein ganz junger Mann dabei und der konnte es nicht ertragen, dass wir so streiten, und sagt, hört doch auf zu streiten. Hauptsache, wir finden den Weg. Wir guckten uns alle an und sind in Gelächter ausgebrochen. Ja, darum ringen wir ja, dass wir den richtigen Weg finden. Hört auf zu streiten. Wenn ich auf meinen Bruder höre, dann kommen wir alle um diese Nacht. Und das zweite Mal hat er sich durchgesetzt. Und wir fanden wirklich mitten in der Nacht die Autos im dunklen Schweden. Das war, also das gab es nicht hier so, ne? Mein Auto und so, ne? Das ist hier was, das kann jeder jetzt, ne? Aber damals ohne Kompass und alles war das schon eine andere Sache. Ja, ja, und ihr wisst ja, an meiner Frisur seht ihr, das ist Jahrzehnte her, nicht? So, aber, liebe Freunde, es ist wichtig, dass wir den Weg suchen und finden, dass wir da auch ringen und überlegen, und das ist anstrengend. Da muss man sich vielleicht auch anderen Meinungen gegenüber durchsetzen. Und der Herr Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte. Es gibt nämlich einen weiten Weg, einen weiten, breiten Weg, der ins Verderben führt, und viele gehen den. Und ich kann euch sagen, als wir damals so gestritten haben mit meinem Bruder, die meisten waren der Meinung, dass der Cornelius, so heißt mein älterer Bruder, recht hat. Und zum Schluss waren sie der Meinung, dass ich recht habe. Lagen genau über Kreuz. Aber wir haben es gefunden. Und es ist so wichtig, dass man ringt, den richtigen Weg zu finden. Sonst wird's echt eng. Ja, es gibt also zwei Tore, das enge und das weite Tor. Und Jesus sagt, ringt darum, dass ihr die Enge findet, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind, die darauf gehen. Jetzt mal eine Frage zu der Mehrheit. Wo ist die Mehrheit unterwegs? Auf dem schmalen oder auf dem breiten Weg? Auf dem breiten Weg. Auf dem schmalen ist kein Platz für die Mehrheit. Ja? Und ich finde, das macht mich weise, wenn ich aus dem Wort Gottes erfahre, Andreas, achte auf den schmalen Weg. Das habe ich meinen Kindern immer gesagt. Wenn Jesus sagt, dass der schmale Weg dort der Weg, wo wenige sind, der richtige ist, dann gehe ich den auch. Das ist sehr, sehr gut. Der Mainstream kann völlig daneben liegen. Schauen wir mal in die Geschichte, in die deutsche Geschichte. Oder auch in andere Länder. Ja, Russland und andere Länder, wo Diktaturen waren. Der Mainstream, der war so gesteuert, da haben die Leute alle geglaubt, dass das Väterchen Stalin, das war der Massenmörder, man glaubte, das wäre der beste Mann im Land. Ja, so kann man sich irren. Also, die Mehrheit hat nicht recht. Wir sehen hier, die Mehrheit ist auf dem Weg, der ins Verderben führt. Schauen wir uns dagegen den schmalen Weg an. Der nächste Punkt. Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Guido, möchtest du das machen?
ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Matthäus 7, Vers 14.
Genau. Ist euch aufgefallen, wo dieser Bibelvers steht? Genau danach. Jesus sagt erst, geht durch die schmale Pforte und warnt vor der breiten und dann spricht er von der schmalen. Also wir sehen, dass Jesus böse oder gefährlich dem Guten gegenüberstellt, sodass man das gut vergleichen kann. Und ich muss sagen, diese Rede versteht jeder. Ja? Wenn ich einem Kind sage, geh nicht den breiten Weg, geh den schmalen Weg, dann wird das Kind das verstehen, der schmale Weg ist der gute Weg. Und genauso macht das der Herr auch mit großen Kindern. Ja? Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Wollen wir den mal gemeinsam auslegen, diesen Bibelvers? Ja, geht es wieder um Pforte? Noch einmal, was ist Pforte für ein Wort? Ein Eingang, ein Tor, eine Tür, ja? Der ist eng. Also da kannst du nicht mit vielen durch. Und was der Weg danach ist was? Der ist schmal. Der ist schmal. Und da kannst du auch nicht nebeneinander gehen. Wir waren in Österreich mit der Jugend und haben eine Nachtwanderung gemacht und sind so alle schön hintereinander gegangen und mit einer Taschenlampe. Und da war so ein Trampelpfad, so einen halben Meter ja, breit und die ganze Jugend ging da so ganz, ganz unbedarft durch. Am anderen Morgen, es war Nachtwanderung, haben eine Nachtwanderung gemacht. Und dann haben wir auf dem Gipfel dort übernachtet. Ah, ich finde das schön. Das war damals was für Kerle, nicht? Da waren auch Mädels dabei. Also meine Frau war ein Mordskerl, hat mitgemacht, ne? Und am anderen Morgen, wo die Sonne aufging, haben wir erstmal gesehen, was sind wir denn für einen Weg gegangen? Ein Schritt daneben würde den bedeuten. Das ist Wahnsinn. Also wir waren jung und dumm. Man geht nicht solche Wege, die so gefährlich sind. Aber wir hatten uns nichts bei gedacht. Und Gott sei Dank hat keiner einen Fehltritt gemacht, weil das waren solche Abhänge, das überlebt keiner. Aber Gott gedankt, dass keiner abgerutscht ist. Der Guido rief mich mal an aus seinem Wanderurlaub. Guido, kannst du bestätigen, da ist auch auf deiner Wanderung, sind einige umgekommen. War es auch schmal oder was war dort?
Sehr glücklich alles.
Ja.
Ja, und ja, das war schon, wir ging schon ganz schön ab.
Ja.
Der Höhenweg war das, den ich da gegangen bin.
Ja. Welcher Weg war das?
Miraner Höhenweg.
Miraner Höhenweg. Ja, und da sind einige ums Leben gekommen, ja, bei diesem, an diesem Tag, wo du auch unterwegs warst.
In dieser Woche.
In dieser Woche. Okay.
Aber hier ist auch unsere Gruppe, Gott sei Dank nicht.
Ja. Ja, also wir sehen, dass so ein Weg auch beschwerlich sein kann und sehr schmal ist und dass man draufbleiben muss. Und dass man auch abrutschen kann, ja. Und Jesus nimmt diesen Weg und sagt, es ist ein schmaler Weg, der zum Leben führt. Oh, jetzt möchte ich wissen, was ist das Leben? Von welchem Leben redet er hier? Wir sind doch alle quicklebendig, oder? Bitte? Das ewige Leben, das wahre Leben. Das Leben mit Christus, das Leben in Christus, das in alle Ewigkeit geht. Das Schöne ist, ich lebe, aber Christus lebt in mir, weil ich an Jesus glaube. Und wenn ich sterbe, dann ist es nur ein Übergang in die Ewigkeit. Ich lebe ewig. Ganz anders ist es aber mit Leuten, die nicht ihre Entscheidung für Jesus treffen, nicht an den Heiland glauben. Für die ist es so, sie leben jetzt. Ihr Herz schlägt und sie haben, keine Ahnung, Blutdruck von gut, alles so 80, 120 oder was, alles super, ne? Und ja, aber was passiert, wenn sie sterben? Dann schlagen sie die Augen auf und sehen, dass sie Betrogene waren. Sie haben dem Evangelium nicht geglaubt. Und dann beginnt die ewige Verlorenheit, die nicht mehr reversibel ist. Wenn ich mich verfahre mit dem Auto, dann kann ich wenden. Wenn ich unterwegs mich vertue, können wir umbuchen und sagen, nein, wir gehen jetzt diesen Weg. Aber bei diesem, wenn du da angekommen bist, gibt es kein Zurück mehr. Da ist vorbei. Vielleicht erzähle ich noch diese Begebenheit, die ich einfach ganz toll fand. Ich habe einen türkischen Freund, der heißt Serdal. Und er hat sich zu Jesus bekehrt. Ich habe bis 6 Uhr morgens mit ihm am Kran gestanden, oben, und habe mit ihm über Jesus geredet. Er hat mir Löcher in den Bauch gefragt. Ich war todmüde bis 6 Uhr morgens. Ich war 6 Uhr morgens raus, aber wir sind wieder 6 Uhr morgens, also das sind ja 24 Stunden. Ich konnte kaum noch denken, so müde war ich. Aber ich habe gesehen, diese Seele fragt nach Gott. Und dann hat sich dieser Serdal bekehrt zu Jesus Christus als Moslem. Seine Frau war entschieden dagegen. Und dann hat Gott etwas ganz Besonderes gemacht. Elif kannte ja nicht die Bibel. Sie hat die Bibel auch nicht. Gott führt ja durch sein Wort. Aber wenn sie das Wort Gottes nicht hat, die Bibel nicht hat, nie davon gelesen hat und es auch in ihrer Religion verboten ist, die Wahrheit zu lesen, dann geht Gott oft andere Wege und er benutzt einen Traum. Und da war das so, sie träumt, sie ist Hygienebeauftragte im Krankenhaus und macht da alle möglichen Desinfektionen. Und dann geht sie mit ihrem Wagen durchs Krankenhaus und dann sieht sie mich vor den Ärzten und Krankenpflegern predigen im Traum. Und dann sagt sie, nein, das ist der Andreas, will ich nichts mit Jesus-Sachen zu tun haben wollen. Und dann geht sie ins Treppenhaus. Und dann geht die Tür hinter ihr zu. Und es gibt kein Zurück mehr. Und sie sieht, es ist die Hölle. Und da sind diese Höllengestalten und diese schreckliche Hölle. Sie hat das beschrieben. Sie wusste von der Hölle, wie die aussieht. Und da ist sie hingekommen. Sie will zur Tür, aber die gibt es nicht mehr, die Tür, die nur ein Schritt hinter ihr war. Und ganz interessant, wie Gott geführt hat, ich kriege einen Anruf. Einen Anruf, Andreas, wo bist du? Serdal, ihr Ehemann, ruft mich an, wo bist du? Und dann sagt der Andreas, egal wo du bist, selbst wenn du in München bist, komm jetzt nach Castrop-Rauxel. Meine Frau hatte einen Traum, den musst du jetzt deuten. Und dann habe ich innerlich gedacht, oh Herr, jetzt schenk mir Gnade, ich bin doch nicht Josef, der Träume deuten kann. Es ist echt spannend, mit dem Herrn zu leben. Jetzt muss ich Träume deuten. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Wunderbar. Serdal hatte Frühschicht, ist nach Hause gekommen. Dann erzählt ihm seine Frau von diesem Traum. Dann ruft er mich auf Handy an, komm sofort. Wisst ihr, wo ich war? 300 Meter weg von seinem Haus. Weil sein Chef mich angerufen hat, der Kran steht, komm helfen. Ich kam hin, war gerade fertig, hatte die Tasche über der Schulter. Ich bin gleich da, in einer Minute. Und dann kam ich dahin. Und dann sitzt Elif auf der Couch, hat ihre Hände ganz nervös zwischen die Beine eingeklemmt, schaut auf den Boden und weiß nicht und redet dann in Türkisch. Und der Mann, der Serdal übersetzt mir das. Und dann sagt sie, Andreas, ich muss dir einen Traum erzählen. Ich habe das geträumt. Ich wollte nichts von Jesus wissen. Und dann bin ich ins Treppenhaus gegangen und auf einmal war ich in der Hölle. Und es gab kein Zurück mehr. Und wisst ihr, was am anderen Morgen passiert ist? Ganz, ganz spannend jetzt. Ich könnte da so viel erzählen, ich habe so viele Geschichten, aber das ist noch ganz kurz. Dann fahre ich mit diesem Traum, den ich eben gesehen habe, sturköpfig morgens um 4:30 sitze ich im Auto, fahre zum Krankenhaus und habe mir gesagt, nein, ich werde mich trotzdem nicht zu diesem Jesus bekehren. Und dann geht sie zu ihrem Desinfektionswagen, geht in den Flur, der noch dunkel ist, und will den Aufzug bekommen, aber die Kollegin hat gedrückt, sodass der Aufzug gerade weggefahren ist. Jetzt steht sie im Stockdusteren. Und dann leuchten dann so die Taster von dem Flur, wo man draufdrücken kann, um den Flur anzumachen, das Licht anzumachen. Und dann hat sie Gott herausgefordert und hat gesagt, Gott, wenn Jesus Gottes Sohn ist und wenn der Glaube an Jesus der richtige Glaube ist, dann werde ich zu diesem Lichtschalter gehen, wo ich schon seit Jahren draufdrücke und werde draufdrücken. Und wenn das Licht nicht angeht, dann werde ich mich zu Jesus bekehren. Und dann geht sie zu diesem Lichtschalter, drückt drauf und das Licht geht nicht an. Dann lacht sie los, sie drückt nochmal drauf und das Licht geht nicht an. Sie drückt da drauf, staccato, und es geht nicht an. Und dann denkt sie, sie träumt. Und dann pitcht sie sich hier in den Oberarm, so stark rein, weil sie gedacht hat, vielleicht träume ich. Und dann zeigt sie mir, als ich da war, ja, am Arm, hier, da habe ich mich, so ein roter Watschen, die hat sich richtig bis ins Fleisch gepitcht, weil sie verzweifelt war. Auf einmal weint sie in diesem Flur und sagt, Jesus, ich glaube, ich muss es ernst meinen mit dir. Ich muss mich zu dir bekehren. Auf einmal kommt die Kollegin zum gleichen Lichtschalter, kommt sie durch den Flur, drückt drauf und das Licht geht an. Und sie weint und die Kollegin sagt, was ist mit dir passiert? Was ist los? Und Elif kann nichts sagen. Kein Wunder, ich musste natürlich jetzt ganz schnell kommen und den Traum deuten. Und dann habe ich ihr gesagt, Elif, ich will dir was sagen. Mit Elektrotechnik kenne ich mich gut aus, das habe ich gelernt. Du hast den Schöpfer herausgefordert und hast das physikalische Gesetz eines geschlossenen Stromkreises. Hast du gesagt, wenn ich drauf drücke, dann wird es nicht gehen. Und Gott hat gesagt, kein Problem, für dich mache ich das. Und du hast drauf gedrückt. Und dieses Naturgesetz, das bei geschlossenem Stromkreis die Lampe angeht, hat Gott für dich unterbrochen. Weil er möchte, dass du dich zu Jesus bekehrst. Das kann ich dir physikalisch erklären. Aber, sage ich Elif, jetzt sage ich dir etwas über das Leben und über den Glauben. Nicht jeder Mensch, der über diese Erde geht, bekommt so eine klare Antwort von Gott wie du. Bekehre dich zu Jesus Christus. Nimm Jesus an. Und kurz danach hat sie sich zu Jesus bekehrt. Hat einigen den Weg in den Himmel schon gezeigt. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Ja, liebe Freunde, was setzt Finden voraus? Dass man sucht. Schaut euch dieses Bildchen an, was der Künstler hier gemalt hat. Da kann man schon durcheinander kommen, oder? In diesem Geflecht von Wegen. Man muss wirklich schauen, was ist jetzt richtig? Was ist die Wahrheit? Und liebe Freunde, es gibt Menschen, die haben ganz verschiedene Hintergründe. Der eine kommt aus dem Hintergrund, vielleicht aus dem Islam, der andere aus dem Buddhismus, der andere ist intellektuell unterwegs, der eine glaubt ganz, also alles, was die Wissenschaft sagt, und der andere, glaubt vielleicht an gar nichts und denkt, das ist das Kluge, an nichts zu glauben, weil sehr viel Betrug ist und so. Aber wichtig ist, dass man sich orientiert. Und wisst ihr, was das Allerschönste ist? Wer sucht, findet die Wahrheit. Und es gibt eine Wahrheit und viele Lügen. Und die Wahrheit ist Jesus Christus. Und dieser Weg, der einzige Weg, führt in den Himmel. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer also Jesus hat, hat das Leben, sagt Johannes. Schön ausgedrückt, ja? Also finde ich als großer Theologe so einen schönen Satz zu sagen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Also für ganz einfache Menschen zu verstehen. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Ja, also wir sehen, dass Jesus die zwei Wege gegenüberstellt. Und liebe Freunde, merken wir uns zusammenfassend vielleicht eins über diese zwei Wege. Jeder Alternativweg, den Menschen sich ausgedacht haben, ob das Philosophie ist, ob es Wissenschaft ist, ob das Religion ist, ob das der eigene Weg ist, alle diese Wege ist der breite Weg. Nur in verschiedenen Facetten ist der breite Weg. Es gibt nur einen Weg, der zum Leben führt, in den Himmel führt. Und das ist Jesus Christus selbst. Er sagt an einer anderen Stelle sogar, ich bin die Tür. Liebe Freunde, hier sagt er, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Wenn du den Weg zum Leben finden willst, musst du nach einer schmalen Tür suchen. Diese Tür ist Jesus selbst. Wer durch Jesus durchgeht, kommt in den Himmel. Und da hat der Petrus an der Pforte des Himmels nichts zu sagen. Wer in den Himmel kommt, entscheidet Jesus selbst. Wen Jesus kennt, den lässt er rein. dann macht's Piep am Scanner des Himmels, wenn ich das mal so sagen kann. Und die Tür geht auf, weil du eingeladener bist. Du hast ja geglaubt. Aber wer nicht glaubt, wird diese böse Überraschung haben. Er steht ganz überrascht und schlotternd vor dem, der ihm sagt, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Ich habe euch nie gekannt. Also, wir sehen, wie wichtig das ist, diese Wege zu kennen. Vielleicht noch diese Anekdote mit meinen Kindern. Als sie klein waren, sind wir durch den Wald gegangen und dann habe ich den Kindern dieses Bild aufgemalt. Wenn ihr vielleicht ernst für die anderen im Internet, geh mal ein Bild zurück, dann habe ich das so ähnlich aufgemalt wie auf diesem Weg. Ja, seht ihr das da unter Punkt 2? Breit ist der Weg, der ins Verderben führt, den habe ich so aufgemalt. Zwei Striche, das war der breite Weg. Wir sind durch den Wald gegangen, Tannenboden, immer feucht, dann nahm ich ein Stöckchen und habe das gemalt. Und dann habe ich davon einen Abzweig gemalt, ganz schmalen Weg. Und habe dort ganz wenige Punkte drauf gesetzt und habe gesagt, schmal ist der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Das habe ich meinen Kindern von groß bis klein immer wieder gezeigt. Und dann, ich bin mit anderen Kindern unseres Ortes durch den Wald gegangen und die haben das auch von mir gelernt. Interessant ist, der Junge, der mitgegangen ist, hat Jesus angenommen. Schön, nicht wahr? Und jetzt waren wir vor Jahren wieder dort, dann hält mein jüngster Sohn die ganze Mannschaft an und sagt, stopp, nimmt ein Stöckchen und macht das Gleiche. Macht zwei breite Striche und sagt, breit ist der Weg, der zum Leben führt. Und viele sind, die darauf gehen und macht viele Punkte. Und dann malt er einen schmalen Weg und sagt, schmal ist der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Gut zu merken. Breiter Weg, Verderben. Schmaler Weg, ewiges Leben. Und Jesus ist der Weg zum Leben. Wir kommen zum vierten Punkt. Wege des Todes. Am Ende, liebe Freunde, ist der breite Weg, der genau dorthin führt. Aber dieser Bibelvers hier hat es in sich. Der zeigt, wie das menschliche Gehirn im Irrtum sein kann. Wie das menschliche Gehirn irrt. Wer möchte das lesen? Winfried, du? Ganz genau. Ganz genau. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig. Und wisst ihr, ich wohne ja hier in Overath. Ich weiß nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass Overath einen Sonderstatus hat. Ich kann von oben bei uns, wir wohnen am Berg, bis unten hingehen. Wenn ich an der Tür klopfen würde und ich bin mit jedem per Du und verstehe mich mit allen gut, das ist echt ein Geschenk in unserem Ort. Wenn ich fragen würde, von ganz oben, Uschi hieß die Erste, die ist weggezogen. Wenn ich sagen würde, Uschi, glaubst du, dass du auf dem Irrweg bist? Nö. Ich? Nö. Uschi war auch ein bisschen, ja, gewitzt. Und da habe ich es immer gesagt, Uschi, meinst du, du hast im Leben alles richtig gemacht? Ja. Ja. Nee. Einmal habe ich gesündigt. Oh, dachte ich, die ist ja fast sündlos. Und dann sagt sie, also die glaubt das ganz wirklich, ich versuche das jetzt mal so wirklich mit den Augen nachzumachen, die sagt, ja, weißt du, da hat meine Mama Marmelade gekocht. Und dann war sie rausgegangen und da habe ich mit dem Teelöffel rein und habe genascht. Das war meine einzige Sünde. Dass die ihren Mann verlassen hat und den dritten Freund in Folge hat, das ist alles keine Sünde. Und als ich gebaut habe, da haben wir ja Platz gebraucht, da kam ein LKW und so weiter. Da habe ich mich dahingestellt, da war sie noch ganz unfreundlich zu mir. Später waren wir erst Freunde so irgendwie. Ja, ich möchte nicht, dass sie hier parken, obwohl das Straße war, das war nicht ihr Grundstück. Da wolltest du, dass ich weit weg parke. Ja, was willst du denn machen? Ich kann mich ja nicht in Luft auflösen, der LKW auch nicht und ich baue. Und ja. Aber sie hätte noch nie gesündigt, doch einmal mit dem Teelöffel ins Marmeladenglas der Mutter gestochen. Und sie glaubt es wirklich. Mancher Weg erscheint dem Menschen für richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Liebe Freunde, Uschi ist eine nette Frau. Wir haben es echt verstanden. Ich habe bis heute noch ihre Nummer. Ich will nur sagen, Uschi glaubt, dass sie es richtig gelebt hat. Wenn sie aber nicht umkehrt, umbucht, nach der schmalen Pforte sucht und Jesus annimmt, wird sie in den ewigen Tod gehen. Gott nimmt sie und wirft sie in die ewige Hölle, ins ewige Verderben. Und sie wird bei Gott nicht diese Marmeladengeschichte erzählen können. Und schon gar nicht mit diesem Gesichtsausdruck, wo sie gehofft hat, dass ich das glaube. Weil Gott kennt ihren ersten Atemzug. Jede Woche, jede Stunde ihres Lebens. Und sie ist etwa 10 Jahre älter als ich. Da sammeln sich Berge, ja ein Gebirge voll Sünden an. Und wenn ich von Uschi anfange und runtergehe zum Kriminalpolizisten, zum Lehrer 1, 2, wir haben so viele Lehrer bei uns, einer kennt sich besser aus als der andere und jeder hat den Eindruck, dass er richtig lebt. Einer meiner Nachbarn sagte, weil sein Sohn hat einen Doktortitel gemacht, hat ganz, 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 wirklich, aber auch tolle Familie. Er sagte, Andreas, ich habe keine Fehler gemacht. Ich habe sehr viel richtig gemacht. Und ich sah in seinem Gesichtsausdruck, dass er das glaubt. Das Gesicht sagt ja mehr als Sätze, nicht? Und was sagt hier der klügste Mann der Welt, der je gelebt hat? Salomo, Sprüche 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig. Aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Wenn man nicht den richtigen Weg geht, sondern nur den Weg geht, den man selbst für richtig hält, führt das in die Hölle. Und hier steht nicht, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber mancher Weg führt zum Tod. Hier steht, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Egal welchen Weg du gehst, er führt zum Tod, wenn es nicht der Weg des Lebens ist. Egal welcher. Und schaut mal, Salomo lebt ganz grob 1000 vor Christus. Da kommt 1000 Jahre später der Herr Jesus und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Seht ihr die Übereinstimmung in der Theologie, dass es keinen Widerspruch gibt im Wort Gottes? Der eigene Weg führt den Menschen letztlich in den Tod, in den ewigen Tod, den zweiten Tod, den Feuersee, wo Gott diejenigen bestraft, die nicht nach Jesus gesucht und ihn nicht angenommen haben. Und Jesus sagt das Gleiche mit seinen Worten. Schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Ja, liebe Freunde, da sehen wir, wie wichtig es ist, dass man das durchschaut. Ich möchte so ganz offen fragen, liebe Freunde, ohne den Bibelkurs, wenn wir jetzt den mal wegdenken und ich würde euch auf der Straße treffen und sagen, lieber Lukas, was meinst du? Gehst du den richtigen Weg? Was hättest du gesagt? Ja. Genau. Und was der Lukas jetzt sagt, würde wahrscheinlich jeder sagen. Ja, es gibt Menschen, die haben so viel Schlimmes gemacht und haben trotzdem den Eindruck, sie hätten alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte aus Amerika kennt. Einmal im Jahr darf der Gouverneur ja einen Mörder oder einen Schwerverbrecher, der zum Tode verurteilt ist, begnadigen. Einmal im Jahr. Und dann ist da ein Gefängnis mit über 2000 Insassen, Mördern. Und dann schreiben diese Mörder alle dem Gouverneur. Und dann schreiben sie, die Geschworenen waren bestochen, der Richter war nicht gerecht, mein Anwalt war, der konnte das nicht. Und alle waren so unschuldig. Eigentlich müsste man alle 2000 und freilassen. Alles gute Kerle, wenn man ihnen zuhört. Aber wisst ihr, was ganz, ganz beeindruckend war? Da war ein Schwarzer. Und das ging mir durch und durch, als ich das gelesen habe. Ein Schwarzer schrieb, ich bin ein Verbrecher und ein Mörder. Ich habe das Leben eines Unschuldigen genommen. Und wenn ich begnadigt werden würde, würde ich zu der Familie gehen und aufrichtig um Vergebung bitten. Und wisst ihr, was das für ein Mann war? Einer, der zu Jesus gefunden hat, der sich bekehrt hat im Gefängnis. Er wusste, er ist ein Mörder. Einer, der Schuld hat. Und den hat der Gouverneur freigesprochen.
Ist da unten zu?
Wunderschön, nicht? Und wisst ihr, da ist einer von 2000, der zugibt, dass er ein Mörder ist. Und wie viele halten ihren eigenen Weg für gut und haben keine Fragen. Wir sehen also, wie wichtig das ist, dass nicht unsere Beurteilung des Lebens so im Vordergrund steht, sondern dass wir uns ja Jesus nahen. Und wenn wir uns Jesus nahen und sein Erlösungswerk, was er am Kreuz getan hat, dass er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, wenn wir das für wahr halten, dann kann der Mensch auf einmal fühlen, oh, wenn da ein Unschuldiger an meiner Stelle stirbt, dann ist mein Leben wahrscheinlich so schuldig gewesen, dass das sein musste. Dass das die Folge war, dass der Heiland ans Kreuz gegangen ist, weil er mir vergeben möchte. Und dann kannst du in dich schlagen und sagen, jawohl, ich bin ein Sünder. Ihr erinnert euch noch an die Lektionen, die Berge der Sünde, die wir alle haben. Ja, da gibt's welche Sündenbereiche gibt's denn? Sichtbare Sünden, Übertretungssünden. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Und das machen wir laufend, nicht? Nicht töten bedeutet auch, dass wir einen verleumden. Ne? Das ist bei Gott auch eine ganz schlimme Sünde, ja? Oder nicht Ehebrechen. Und was passiert bei uns überall? Also wir sind da in allen 10 Geboten schuldig. Oder da gibt's diese verborgenen Sünden, die keiner sieht. Ja, Sünden in Gedanken. Ich lächle dich an, aber wenn du dich umdrehst, dann habe ich dein Portemonnaie schon eingesackt, nicht? Oder ich lächle dich an und dann drehst du dich um und dann sagt jemand am Telefon, oh, ist das eine, ja. Und dann redet man ganz übel, man heuchelt und so weiter. Ja, verborgene Sünden, ein Pastor in der DDR hatte einen, sein bester Freund hat ihn immer wieder bespitzelt und an die Stasi verraten. Theo Lehmann, ganz genau. Und er hat jahrzehntelang, als er das später nach der Wende rausgebekommen hat, hat er so Probleme damit, denkt er, das darf nicht wahr sein. Mein bester Freund, dem ich mich komplett geöffnet habe, der hat alles zur Stasi durchgereicht. Ja, unglaublich. Da kann dich einer anschauen, so tun, als ob er dich liebt, aber er ist ein Verräter. Und die Bibel sagt, alle Sünden, alle verborgenen Sünden werden mal ans Licht kommen. Jetzt ist das ans Licht gekommen von seinem Freund. Aber wie viel kommt nicht ans Licht? Ja, ich habe heute gelesen, dass von den beiden Grünen, Habeck und dass die sich da selbst bedient haben und dass jetzt der Staatsanwalt ermittelt und Baerbock. Ja, die haben sich diese Sachen selbst bezahlt. Ja, die ihnen gar nicht zustehen. Ist es eigentlich Diebstahl? Wenn das jetzt wahr ist, ich weiß noch nicht, wenn der Staatsanwalt ermittelt, ist ja noch nicht wahr. Aber schaut mal, die beiden ärgern sich wahrscheinlich, dass es rausgekommen ist, verborgene Sünden. Und jetzt kam das raus. Ist wirklich für beide blöd, ne? Für wirklich nicht schön, ne? Aber wisst ihr, vor Gott wird alles mal rauskommen. Alles. Und alles bedeutet alles. Ja? Und auch Unterlassungssünden werden, es sind ja auch Sünden, wo wir uns schuldig machen, ja? Und viele helfen nicht, gucken gar nicht hin. Und wenn man sie fragt, meinst du, dein Weg ist gut? Ja. Mein Weg ist gut, ja. Ich denke an mich und wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht, nicht? Und hier steht, mancher Weg erscheint dem Menschen für richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Weil wir, obwohl wir Sünder sind, halten wir uns für gut. Und das ist ein Wahrnehmungsproblem. Ja, wie die Uschi, einmal im Leben gesund nicht. Einmal, stimmt gar nicht. Ja, was ich gesehen habe, hat sie ihren Mann noch und nöcher betrogen, ja? Ja, und aber sie hat nur einmal gesündigt in ihren Augen. Und am Ende wird rauskommen, das stimmt gar nicht. Sie ist schuldig in allen Disziplinen. Oder noch der andere Bereich, Sünden mit der Zunge. Wie viel sündigen wir damit? Wie oft kriegen wir Wutausbrüche? Ja, heute hat der Guido mich angerufen. Und in dem Augenblick, wo er mich anruft, hebt einer eine Platte hoch und ich stoße mich mit dem Knie so böse, dass ich, das war ein Schmerz, ich dachte, ich habe kein Bein mehr. Und dann fragt der Guido, oh, und hast du geflucht? Und ich habe gesagt, nein, Guido, aber es war ganz knapp dran. So, aber wie oft fluchen wir? Wie oft sind wir böse? Wie viel sündigen wir mit der Zunge? Wie viel Dreck kommt da raus? Das ist ja fast schon eine Müllkippe, was da so immer rauskommt, nicht? Also wir sind in allen Disziplinen wirklich Sünder und meinen, wir sind ganz in Ordnung. Und so steht's hier in Sprüche 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen für richtig. Trotz der Sünden halten sie sich für ganz gut, haben vielleicht einmal gesündigt, ein bisschen was Süßes gegessen, nicht? Aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Und Jesus warnt uns davor und die ganze Bibel warnt davor. Wir müssen den Weg des Lebens gehen. Und wer ist der Weg des Lebens? Jesus selbst. Und deswegen müssen wir ihn haben. Vielleicht noch dieses kleine Beispiel mit meinem Sohn David. Ich habe ihn jetzt, der Schulanfang in der fortführenden Schule war ja, er ging aufs Gymnasium. Und dann kommen zwei Busse an, aber kam ein Bus an. Und ich setze den David in den Bus und sage so, fahr und alles wird gut. Und dann fahre ich zur Arbeit und auf einmal kommt der gleiche Bus mir entgegen. Ein anderer, eine Minute später. Und da bin ich mitten auf der Straße stehen geblieben und sage, entschuldigen Sie, welcher Bus sind Sie? Weil keiner ist beschildert. Fahren in einem Minutentakt hintereinander, steht nichts dran. Ja, ich fahre da und dahin. Oh, und ich erfahre, ich habe den David in den falschen Bus gesetzt. Der kommt gar nicht in der Schule an. Der fährt irgendwo hin. Ja, da fragt meine Frau, ja, in welchen Bus hast du den denn gesetzt? Ich sage, in einen weißen. Die sind alle weiß, nicht? Ja, und da haben wir Rasterfahndung gemacht und mit allen ausgeströmt und die Busse angehalten, ist ein David irgendwo drin. Ja, wir müssen den haben, der muss zum Gymnasium, nicht hier hin, wo ihr hinfahrt, nicht? So, da haben wir ihn gefunden. Und meine Frau sagt, du hast mir Arbeit gemacht. Ja, das glaube ich. Und so ist das. Wir denken, wir sitzen im richtigen Bus oder wir denken, wir sind richtig unterwegs und fahren in eine völlig verkehrte Richtung. Ja, deswegen, wir müssen schauen, dass wir nicht unserer Wahrnehmung folgen, sondern dass wir dem Wort Gottes glauben. Ja, weil unsere Wahrnehmung täuscht uns. Trotz der Sünden können wir meinen, wir sind ganz, ganz nette Kerle. Ja. Und wenn wir dann lesen, was die Frau Baerbock gemacht hat, da komme ich mir heute ganz toll vor. Aber in Wirklichkeit bin ich genauso ein Sünder. Ich muss ganz genauso ja, zum Heiland kommen und sagen, Herr Jesus, meinen ganzen Jammer und meine Sünden ihm bekennen und dann den Weg mit dem Heiland gehen, dass er mir vergeben kann. Und dann komme ich zum ewigen Leben durch Jesus Christus allein, nicht durch eigene oder Eigenleistung. Dann gehen wir zum letzten Punkt. Aufruf zur Entscheidung heißt unser letzter Punkt für heute. Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Jeremia, sei so gut, lest mal.
Ruft den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. Und so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Jesaja 55, 6 bis 7.
Sehr schön, vielen Dank. Also, der Punkt heißt ja Aufruf zur Entscheidung. Und schaut mal, wie schon im Alten Testament die Prediger Gottes gepredigt haben. Hier sagt Jesaja, ein ganz großer Prediger im Alten Testament zum Volk Israel, die sich von Gott abgewandt haben und den breiten Weg gehen. Ja, dann sagt er ihnen, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ich möchte euch fragen, was sagt der Satz aus? Also, die Möglichkeit, ihn zu finden, ist nicht immer da. Genau, weil das wird hier gesagt, solange er zu finden ist. Ja, ganz genau. Das wolltest du auch sagen? Ganz genau. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Das sagt schon ganz klar aus, es wird der Tag kommen, wo es nicht mehr geht. Erinnert euch an den ersten Satz. Viele werden hineinzukommen suchen. Die wollen in den Himmel hinein, aber nicht hineinkommen können. Da geht die Pforte des Himmels nicht auf für diese Leute, die Jesus nicht angenommen haben. Für sie gibt es einen anderen Ort, wo sie nicht hinwollen. Was sie immer geleugnet haben, dass es die Hölle gibt's nicht, den Teufel gibt's nicht und alle kommen in den Himmel. Wenn das wahr wäre, was so viele Menschen glauben, dann wäre Jesus ein Lügner, der genau davor gewarnt hat. Ja? Und hier sagt Jesaja im Alten Testament schon, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Es wird der Tag kommen, wo du ihn nicht mehr findest. Und liebe Freunde, ich will euch auch noch ein paar so persönliche Beispiele nennen, aus meiner Nachbarschaft auch. Es ist ganz interessant, dass die Menschen, da sind einige katholisch zufrieden, meine Eltern waren so, mein direkter Nachbar ist gestorben. Und auf einmal, wo es ans Sterben ging, Andreas, komm mal rüber. Kannst du mit mir die Bibel lesen? Kannst du für mich beten? Kannst du mir erklären, wie ich in den Himmel komme? Aber wisst ihr, was sein ganz großer Fehler war? Ungefähr ein Jahr vorher, er hat immer wieder meine Predigten gehört und dann sagt er, Andreas, das ist unglaublich, was ich da höre. Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben, was du da erzählst. Und wisst ihr, was das beweist? Dass ein Mann 82 Jahre werden kann und nie erfährt in der Kirche, wie man in den Himmel kommt. Das ist ja furchtbar. Warum? Weil dort unbekehrte Priester sind oder Pastoren sind, die nicht sagen, wo es hingeht, die Jesus selbst nicht kennen und immer nur schöne Worte machen. Er wusste es nicht. Er war sehr, sehr beeindruckt davon, vom Evangelium. Und dann auf einmal saßen wir zusammen und dann sagte er mir, Andreas, ich will dir was sagen. Ich musste viel nachdenken. Und er hatte ein entschlossenes Gesicht, aber auch ein trauriges Gesicht. Er sagte, Andreas, ich habe mich entschlossen. Ich bleibe, wie ich bin. Meine Eltern waren katholisch. Ich und wir haben alles richtig gemacht. Mancher Weg erscheint dem Menschen für richtig, aber am Ende führt er doch zum Tod, ne? Und ich will es auch. Und ich habe ihm gesagt, Hein, dein Wille geschehe. Du hast dich entschieden. Und ich habe ihn nicht gedrängt. Ich war nur bestürzt, dass er sich festgelegt hat, sich nicht an den Sündenheiland zu wenden. Mit all der Schuld, 82 Jahre, wie viel Schuld kommt da zusammen, nicht wahr? Der Nächste, ein Atheist. Der Übernächste, ein Schauspieler. Immer über Gott gelacht, gespottet. Haben wir ein Dorfweihnachtsfest gemacht. Da hat er die Weihnachtsgeschichte noch gelesen. Ein sehr, sehr bekannter Mann. Viele kennen ihn vielleicht, Per Augustinski. Und dann hat er die Weihnachtsgeschichte gelesen, hält die Blätter hoch und sagt, so steht's geschrieben, hier auf diesen Blättern. Unbedeutend. Ich habe es groß für ihn ausgedruckt, weil er kann die Bibel so nicht mehr lesen. So auf diesen Blättern. Und alles lachte, weil er hat damit zum Ausdruck gebracht, ich stehe nicht dahinter. Er glaubte das nicht. Und ich war bei ihm auf der Intensivstation. Ein Mann, der Deutschland zum Lachen gebracht hat, kein Mensch da. Ich war wieder da. Kein Mensch da. Wo sind all die Freunde, wenn es ans Sterben geht? Wisst ihr was? Du gehst durch die Tür des Sterbens ganz allein. Seine Frau sagte mir, es bringt ja nichts hinzugehen, sein Geist ist ja nicht mehr da. Er starb mutterseelenallein. Und da habe ich eine Lektion daraus gelernt. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Wenn du alt wirst und dein Leben lang deine Seele verstockt hast und gesagt hast, das brauche ich nicht, will ich nicht, ich bin gut, ich habe nur einmal im Leben gesündigt und auch wenn ich tausendmal zugebe, aber sie nicht bereue, nicht zum Sündenheiland komme, wenn ich Jesus nicht suche, solange er zu finden ist, verhärtet sich mein Herz von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr und dann am Ende können sie nicht mehr glauben. Das kann man auch von den Schriftgelehrten sagen, die Jesus gesehen haben. Am Anfang wollten sie nicht glauben und am Ende konnten sie nicht mehr. Da war ihr Herz so verstockt und so voller Hass, da konnten sie nicht mehr. Und deswegen sagt Jesaja diesen klugen Satz, in seiner Predigt, stellt euch vor, die ganzen Israeliten stehen da und er predigt, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Das bedeutet, die Zeit ist kurz, beeilt euch. Und für diese Leute damals war die Zeit ja auch kurz. Ihr Leben ist ja längst vorbei. Ja, unsere Uhr läuft ja auch. Ja, unsere Sanduhr. Da sind nur noch vielleicht ein paar Körnchen drin. Wir glauben gar nicht, wie wenig. Und dann sagt Jesaja auch weiter, ruft ihn an, während er nahe ist. Und weißt du, was du für einen Riesensegen hast? Dass du den Bibelkurs machen kannst. Ich kann dir sagen, durch den Bibelkurs kommt Jesus deiner Seele so nah wie noch nie in deinem Leben. Ja, vielleicht bist du 40 Jahre alt, vielleicht 60 Jahre, vielleicht 12 und 15 Jahre. Aber durch den Bibelkurs, durch das Wort Gottes, kommt Gott dir ganz, ganz nah. Ich habe mal so das Beispiel genannt, wenn ich einen Menschen nehme, den ich nicht kenne. Ja, ich nehme mal die Anna, wo ich sie noch nicht gekannt habe. Ja, und wenn ich sie so packen würde, so an ihrem Pulli und an die Wand stellen würde und sie schütteln würde und würde sagen, Anna, bekehre dich zu Jesus Christus. Die würde wahrscheinlich sagen, da ist einer, der hat den Verstand verloren. Ich bin total in Ordnung. Was willst du eigentlich? Und die weiß ja auch gar nicht, wer Jesus ist. Aber durch den Bibelkurs erfährt sie, dass Gott der Schöpfer ist. Dass Gott einen Plan hat, dass wir Sünder sind. Und dass ich gegen alle 10 Gebote gesündigt habe. Und gegen alle anderen Gebote auch. Es gibt ja viel mehr als 10. Ja? Alleine im Alten Testament 613 Gebote. 613, jede Menge. Und im Neuen Testament über 1000. Also, das ist unglaublich viel, wie Christen, was sie alles so halten im Leben. Aber durch den Bibelkurs auf einmal eröffnet Gott, macht er dir deine Augen auf. Und wenn ich dir jetzt sage, such den Herrn, solange er zu finden ist, auf einmal kannst du verstehen, was ich sage, und dein Pulli bleibt ganz. Ja? Ich brauche dich gar nicht schütteln, weil das macht das Wort Gottes mit dir. Der Same geht im Herzen auf. Ja? Und deswegen, was soll denn eine Seele entscheiden, die nichts von Gott weiß? Aber wenn ich Gott kenne, der sagt, such den Herrn, solange er zu finden ist, ruf ihn an, während er nahe ist, dann macht das was mit mir. Und wir haben jetzt schon die Lektion 9. In einigen Wochen, in 6 Wochen, kommt die Lektion 15. Da kannst du dich bekehren zu Jesus Christus. Ich weiß, einige haben es gar nicht ausgehalten, haben sich vorher bekehrt. Die Anna, die ich jetzt eben genannt habe, die hat es gar nicht ausgehalten bis zur letzten Lektion, hat gesagt, ich muss mich vorher bekehren. Sie hat es schon vorher verstanden und hat es festgemacht mit Jesus. Wunderbar. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nah ist. Und dann, guck mal, Gottlose waren wir doch alle oder sind wir doch, wenn wir Jesus haben, immer noch, nicht haben, immer noch. Da heißt es, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Da sehen wir nicht nur den Weg verlassen, sondern auch die Gedanken. Wir sind ja im Kopf auch falsch. Wir müssen die ja auch lassen, diese falschen Gedanken. Und dann heißt es, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich erbarmen, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ist das nicht schön? Es gibt ein Versprechen von Gott. Wer umkehrt zu mir, ich werde mich erbarmen. Ich will nur ein Beispiel fragen. Mein Sohn hat meine Scheibe kaputt gemacht, der Älteste. Das hat er nicht extra gemacht. Aber was habe ich gemacht? Habe ich ihn umgebracht, als er gesagt hat, Papa, tut mir leid? Habe ich ihn umgebracht? Ihr kennt ihn, der lebt noch. Nein, habe ich nicht. Ja? So, war ich böse? Ein bisschen. War die Scheibe teuer? Ja. Und wer hat sie bezahlt? Ja, ich. Wir sehen, Vergebung hat einen Preis. Aber ich habe dem Kevin vergeben. Schön, nicht? Und so ist es mit Gott auch. Mit unseren Sünden schlagen wir eine Scheibe ein. Der Schaden ist da. Gott bezahlt für uns, wenn wir zu ihm kommen und vergibt uns. Ist das nicht schön? Jesus hat für uns bezahlt. Es war nicht so, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und gesagt hat, Patrick, ich vergebe dir. Nein, er ging ans Kreuz, hat mit seinem Blut bezahlt. Für alle Scheiben deines Lebens, die du eingeschlagen hast, hat er mit seinem Leben bezahlt. Damit, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Also Vergebung hat seinen Preis. Und hier wird das, sagt Jesaja auch, Bei Gott ist viel Vergebung. Ich kenne Menschen, die gesagt haben, ich habe so schrecklich viel gesündigt, Gott kann mir nicht vergeben. Und ich glaube, dass Menschen unterschiedlich viel sündigen. Also ich kann von mir sagen, nach 26, 27 oder 28, weiß ich gar nicht, so lange wie ich verheiratet bin, ich sündige mehr als meine Frau. Das ist so. Sie hat ein etwas, weiß ich nicht, ein klügeren Verstand, ein weicheres Gemüt und ja, sie macht's besser. Das ist so. Aber das würde nicht reichen, aus Eigenleistung in den Himmel zu kommen. Und wir haben so viel, jeder hat unterschiedlich viel gesündigt. Und Leute, die länger leben, sündigen ja auch mehr als einer, der noch jung ist, nicht? Finde ich. Also das ist ja, man sammelt sich ja was an. Aber hier wird gesagt, bei Gott ist viel Vergebung. Sein Blut reicht aus für die Sünden aller Menschen, aller 8 Milliarden Menschen, die auf dem Planeten jetzt auf dem breiten Weg unterwegs sind, die meisten zumindest. Sein Blut reicht aus. Wer zu Jesus kommt, bekommt Vergebung. Und jetzt verstehen wir es, der einzige Weg, weil er bezahlt hat. Und vielleicht nochmal diesen Vergleich. Angenommen, irgendeine Stammesreligion in Afrika wäre eine tolle Religion. Gut ausgedacht, super Sache. Und dann hätte Gott doch, da hätte er gesagt, dann geht man dahin zu denen da in Afrika, eine tolle Sache, geht dahin, ist auch gut. Aber nein, Jesus ging selbst ans Kreuz, um seinem eigenen Leben zu bezahlen. Jetzt überlegt mal, wenn es wahr wäre, dass es gute Religionen gäbe, dann wäre Jesus ja völlig unnötig gestorben. Weil es ja gute Religionen gibt, die reichen ja. Aber so dumm ist Gott nicht. Er ist das intelligenteste Wesen im ganzen Sein. Und er wusste, es gibt nur einen Weg und lässt uns das wissen. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil alle Religionen nur Show sind vom Teufel. Der eine bietet das an, der andere das. Und dann da hat er seine Propheten und überall diese Show-Religionen, ausgedachte Götter, dämonische Religionen, sagt die Bibel, nur um abzulenken vom wahren Weg. Und schaut mal, das ist so wie bei diesem einen Bild, was wir gesehen haben, dieses Netzwerk von vielen Wegen, wo man gar nicht mehr durchsteigen kann, ja? Aber es gibt einen Weg. Und wisst ihr, wer diesen Weg findet? Die, die suchen. Wenn ich nicht suche, finde ich es nicht. In dem Gewirr komme ich nicht klar. Aber Leute, die suchen, die finden. Und das sehen wir, ob es in Arabien ist. Wenn man Zeugnisse hier aus Missionsgesellschaften liest, wo eine Frau gesagt hat, Gott, wenn es dich gibt, dann helf mir, dich zu finden. Und Gott führt so, dass diese Frau zum Glauben findet. Und da ist nirgends eine Bibel, ist ja alles verboten dort, nicht? Trotzdem finden Menschen zu Gott, weil wer sucht, findet. Das hat Jesus gesagt. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Also wir sehen hier, bei Gott ist viel Vergebung für unsere Sünden. Lasst uns nicht an diesem wunderbaren Angebot vorbeigehen, an dieser Tür, an Jesus vorbeigehen. Lasst uns den schmalen Weg suchen. Und wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Das ist eine Garantie, dass wir den dann finden. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben heute gesehen, Winfried, sei so gut, sag mal jetzt hier die 5 Punkte, die in den Überschriften stehen.
Werden wenige errettet werden?
Genau, das war die Frage, werden wenige errettet werden? Was war die Antwort aus dem, so ganz einfach? Ja, die meisten... Nicht, werden nicht gerettet werden. Viele werden in den Himmel kommen wollen und nicht reinkommen. Dieser Tag wird kommen. Zweiter Punkt.
Zweiter Punkt, der breite Weg.
Genau. Breit ist der Weg, der ins Verderben führt und viele sind da, die darauf gehen. Also, der Mainstream, die Masse der Menschheit, der Massengeschmack ist gegen Gott gerichtet. Da fühlt man sich wohl, da ist man unter seinesgleichen. Aber der führt ins Verderben, sagt die Bibel, ins die ewige Verlorenheit, in die Hölle. Und viele sind, die darauf gehen, auf den breiten Weg. Übrigens ist mein eigener Weg auch der breite Weg. Ja, wenn ich also der Meinung bin, ich bin ganz in Ordnung, auch breiter Weg. Weiter?
Dritter Punkt, der schmale Weg.
Genau, der schmale Weg. Jesus sagt, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind die ihn finden. Deswegen müssen wir diesen Weg finden, diesen schmalen Weg, die schmale Tür. Und das ist, wer ist diese schmale Tür, lieber Gott? Jesus selbst, der sagt, ich bin die Tür. Weiter?
Vierter Punkt, die Wege des Todes.
Genau. Und wir haben deutlich gesehen, viele denken, dass der Weg, den sie gehen, richtig ist. Aber am Ende führt er sie doch zum Tod. Dieser Weg führt er ihn doch zum Tod. Welch ein Irrtum. Wie viele werden dann die Augen aufschlagen und sehen, ich bin der Belogene. Ich habe an Charles Darwin und an diesen Unsinn geglaubt, nur weil ich nicht an den Heiland geglaubt habe, der die Welt geschaffen hat. Und dann werden sie dort mit ihresgleichen sein, in der ewigen Verlorenheit. Mir tut der Charles Darwin so leid. Wo will er sich in der Hölle verstecken? Vor den Milliarden Menschen, die er quasi so gelehrt hat. Und dann werden ja alle wissen, dass es eine Lüge ist. Heute wissen es ja viele nicht, weil sie Jesus nicht kennen. Weil sie nicht suchen, wissen es viele ja nicht. Das sind ja nicht alles Idioten. Das sind Leute, die Jesus einfach nicht kennen. Denen nie jemand durch den Bibelkurs den Weg zu Jesus zum Leben beigebracht hat. Aber wo wird der sich verstecken wollen? Wo die hasserfüllten Augen ihn anglühen? Wo soll er hingehen? Der tut mir jetzt so furchtbar leid, weil er hätte gerettet werden können, wenn er zu Jesus gekommen wäre, der Charles Darwin. Gehen wir weiter.
Fünfter Punkt, Aufruf zur Entscheidung.
Genau. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Liebe Freunde, haben wir ewig Zeit?
Nein.
Haben wir kurz Zeit?
Ja.
Und was sagt Jesus, wie wir mit Zeit umgehen sollen? Kauft die, bitte?
Auskaufen.
Ausnutzen. Kauft die Zeit aus. Ja, die Zeit ist so kurz. Und wir können umkehren zum Herrn. So wird er sich erbarmen, weil er viel Vergebung hat. Liebe Freunde, wir haben, glaube ich, wieder viel gelernt, oder? Wir müssen niemanden an den Pulli gehen und ihn durchschütteln. Wir können ihm einfach nur sagen, was die Liebe sagt. Und nächste Woche, Entschuldigung, haben wir ein ganz wichtiges Thema, ein sehr spannendes Thema. Es wird ein höllisches Thema. Möchte jemand raten? Die Hölle. Und wir werden schauen, was die Bibel sagt über Hölle. Und uns werden die Augen aufgehen. Wir sind gebildete Leute. Viele haben hier Abitur, haben studiert oder Leute sind Handwerker und wissen nicht, wie Hölle ist. Und heute wird das auf dem breiten Weg geleugnet. Hölle gibt's nicht. Schauen wir, was der Schöpfer über Hölle sagt. Nächste Woche am Donnerstag. Ich freue mich über alle, die kommen werden. Gott segne euch. Auch euch, die ihr jetzt hier im Internet dabei wart. Schön, dass ihr dabei wart. Und Gott segne euch bis zum nächsten Mal, wenn wir über Hölle sprechen werden. Ja? Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Einen schönen Abend.